Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über ein Thema, das viele Frauen im Laufe ihres Lebens irgendwann mal betrifft. Es geht um Zyklusschwankungen. Was sind Zyklusschwankungen überhaupt? Warum treten sie auf? Und wann sind sie vielleicht ein Grund zur Sorge? Darüber spreche ich heute mit Frau Professor Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin. Außerdem hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Das große Gyn-Buch. Darin räumt sie mit Mythen und Irrtümern über den weiblichen Körper auf. Und seit 2020 bespricht sie in ihrem eigenen Medizin-Podcast Gyncast verschiedene Themen rund um die Gesundheit von Frauen. Umso mehr freue ich mich, dass sie heute bei uns ist in unserem Podcast und uns alles rund um den Zyklus erklärt. Herzlich willkommen, liebe Mandy. Schön, dass du wieder da bist und uns interessante Sachen erklärst.
Ja, hallo. Schön, da zu sein.
Wir steigen gleich ein. Was ist ein normaler Zyklus?
Zyklen sind sehr individuell verschieden. Zwischen 25 und 35 Tage ist sozusagen der Abstand zwischen den einzelnen Menstruationszyklen. Aber wenn man zum Beispiel immer einen Zyklus von 22 Tagen hat, dann ist es für einen selber eben normal und physiologisch und auch gar nicht krankhaft.
Mhm. Und wie sieht das aus mit den Hormonen, vielleicht so in den verschiedenen Lebensphasen mal, dass wir wissen, wie ist es eigentlich in der Pubertät, wie ist es dann im Erwachsenenalter, Schwangerschaft, Wechseljahre, das sind ja so spezielle Themen. Also im Wechseljahren haben wir dann zumindest danach, in der Menopause, gar keinen Zyklus mehr.
Genau, genauso wie am Anfang unseres Lebens, da haben wir auch als Mädchen eben keinen Zyklus und dann in der Pubertät geht es los. Interessanterweise leben heute Frauen so lange, dass die Zeit, die sie ohne Menstruation verbringen, länger ist als die Zeit, die sie menstruierend verbringen. Also auch interessant. Und wir menstruieren viel, viel mehr als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte.
Weil wir nicht so oft schwanger sind?
Das zum einen, genau. Frühere Menschen waren eben permanent schwanger oder haben gestillt. Aber ein großer Faktor ist auch, dass wir so gut ernährt sind, dass wir eben uns diese Zyklen leisten können. Und daran kann man auch schon mal ablesen, was passiert, wenn man eben nicht so gut ernährt ist. Also wenn man eben keine regelmäßige Nahrung zu sich nimmt oder Hunger leidet, dann wird der Zyklus abgeschaltet. Das wäre dann schon mal ein Mechanismus der Evolution. Die Evolution betrachtet den Zyklus nämlich als Luxus, weil erstmal geht es natürlich ums Überleben der einzelnen Person und dann als zweites um das Fortpflanzen.
Das heißt, die Natur gönnt sich nur Nachwuchs, wenn die Frau auch garantiert für die Lebensmittelzufuhr und die Nährstoffzufuhr quasi garantieren kann.
Das hat die Natur so eingebaut als, sagen wir mal, Schutz auch letztendlich, als Verhütungsmethode, wenn ich keine Nahrung habe und hungern muss, dass ich dann nicht noch mit einer Schwangerschaft belastet werde. Das wäre ein Todesurteil. Mhm. Zum Beispiel harte Winter früher, man hat nichts zu essen gehabt, dann kann man einfach körperlich keine Schwangerschaft schaffen.
Warum ist man denn in der Schwangerschaft dann zyklusfrei? Was macht da die Hormonsituation?
In der Schwangerschaft ist es ja so, also Spermium und Eizelle treffen aufeinander und fusionieren, ne, verbinden sich und mixen also ihr genetisches Material. Und das führt dazu, dass dann so ganz viele kleine Zellen entstehen und diese geben Rückmeldung an die Eierstöcke, jetzt bitte keinen Zyklus mehr produzieren, weil sonst wird dieses kleine Zellkonglomerat ja vielleicht abgeblutet und das will man ja nicht. Mhm. Sondern man will eine schöne, stabile Situation mit schön flauschig viel Hormonen und einer schönen Schleimhaut, wo man sich dann einpflanzen kann. Und deswegen wäre ein Zyklus in der Schwangerschaft hinderlich.
Mhm. Man kann ja ab Pubertät quasi schwanger werden als Frau, aber der Zyklus ist in der Pubertät noch nicht so regelmäßig, oder doch?
Das ist unterschiedlich. Bei manchen dauert es bis zu ein paar Jahren, bis der Zyklus so einigermaßen regelmäßig ist. Also am Anfang kann das gut sein, dass man menstruiert, dann mal 3 Monate nicht menstruiert oder kürzere oder längere Zyklen da sind, bis so dieses Uhrwerk, was es ja dann ist, dieses Zusammenspiel zwischen Eierstöcken und Gehirn, also aus dem Gehirn kommen Hormone, die auf die Eierstöcke wirken, ganz interessant, bis das sich so eingespielt hat, das dauert manchmal ein bisschen.
Ah, das ist also kein schlechtes Zeichen, wenn es dann noch nicht gleich losknattert in regelmäßigen Abständen.
Nee, genau. Und was auch interessant ist, dass der Zeitpunkt der ersten Menstruation in den letzten 100 Jahren stark nach vorne gerutscht ist im Leben der Mädchen, was eben auch dafür spricht, dass wir eben so eine gute Ernährungssituation haben, dass die Evolution irgendwie das so eingebaut hat, wenn es gut läuft mit der Nahrung, super, dann eben früher, noch früher schwanger werden. Im Prinzip ist das der Wink der Evolution. Ah, hier können sich die Menschen vermehren und das soll so sein.
Mhm. Und dann kommen die Wechseljahre irgendwann. Wann fangen die an und wie merkt man das anhand seines Zyklus?
Also man blutet ja regelmäßig, wenn man eine gute Ernährung und eine gute Situation hat und keine Medikamente nimmt, dann blutet man ja mehrere Dekaden, also bis zu 40 Jahre oder mehr. Und man sagt, alles über 32 Jahre Menstruation ist gesund auch für den Körper der Frau. Also damit einhergehen ja auch Konsequenzen für die Knochen zum Beispiel oder für den Stoffwechsel.
Warum denn?
Weil Östrogen, also wir Frauen haben ja Östrogen, Progesteron, die originär weiblichen Hormone, und die stärken zum Beispiel den Knochen. Und wenn man jetzt sagt, man hat gar keine Menstruation, dann kriegt man schwache Knochen. Man kriegt auch Erkrankungen der Blutgefäße zum Beispiel. Deswegen kann man also an seinem eigenen Leben ablesen, wenn man über 32 Jahre regelmäßig menstruiert hat, muss man zusammenrechnen, so Pilleneinnahmen und so kann man dazu zählen, dann hat man eine gute Situation in Bezug auf die Knochen und aufs Herz-Kreislauf-System. Alles darunter ist ein Risikofaktor für Erkrankungen zum Beispiel. Kann man einfach nur wissen, kann man da mal mit seiner Ärztin zum Beispiel besprechen. Um zu deiner Frage zurückzukommen, wie entsteht das jetzt? Also ab dem 35. Lebensjahr kommt das dann schon so auch zu Zyklusveränderungen und zu Veränderungen dieses Hormonkreislaufs. Das kann sich so auswirken, dass die Zyklen kürzer werden. Oder eben auch zum Beispiel Fruchtbarkeit sich verändert, es länger dauert, bis man schwanger wird oder eben nicht mehr schwanger wird. Und dann kommt irgendwann diese Perimenopause, wo dann die Hormone relativ hoch und niedrig sind und sich so,
also schwanken praktisch.
So schwanken, genau. Mhm.
Weil die Eier nicht mehr so gut sind, oder warum?
Nee, wenn wenig Hormone aus den Eierstöcken kommen, dann wird das Gehirn angeregt, sehr viele Hormone auszuspucken, und dann befeuert das wiederum die Eierstöcke.
Also so Regulierhormone, die sagen jetzt Eierstock, jetzt werd mal wieder aktiver, oder wie
genau,
muss ich mir das vorstellen?
Genau, also es ist so ein Kreislauf, der sich einander bedingt. Also wenn zum Beispiel wenig aus den Eierstöcken rauskommt an Östrogen und Progesteron, geht dieses Signal direkt ans Gehirn, und dort wird dann FSH und LH, diese Hormone, eben im großen Stil ausgespuckt, die dann wiederum auf den Eierstock wirken, dass er mehr Östrogen und Progesteron bilden soll. Mhm. Deswegen ist es so ein bisschen so, dann wirken die Hormone aus dem Gehirn auf den Eierstock, der produziert sehr viel Hormon, das geht dann wieder zurück an den Kopf, dann wird es wieder weniger, und so ist es ein ständiges Auf und Ab, weil der Eierstock schafft es nicht mehr ganz so leicht wie früher, Hormone zu produzieren, und das Gehirn steuert sozusagen zu viel nach. Und dann kommt es eben zum Auf und Ab.
Wir haben ja bei Geburt eine gewisse Menge Eier als Frau angelegt, und die verbrauchen sich dann schon, und in der Pubertät haben wir schon weniger als am Geburtsmoment. Yeah. Und dann wird es im Laufe des Lebens ja immer jeden Monat ein Ei verbraucht. Wie ist denn das dann so um die 50? Haben wir dann noch viele Eier, oder sind die dann alle? Oder sind dann nur noch so ein paar mickrige da?
Ja, genau. Also das ist total interessant, wie ich finde. Also stell dir vor, du bist mit einem weiblichen Kind schwanger. Dann hat dieses in deinem Bauch ja schon einen Eierstock. Und da sind schon die Anlagen für deine Enkel drin. Das finde ich irgendwie spektakulär. Bei der Entstehung entstehen auch Millionen von Follikeln, also Eizellen, die dann im Eierstock gespeichert sind. Und bei der Geburt ist es schon weniger, und wir alle altern die ganze Zeit. Und deswegen bauen sich auch diese Eier ab im Laufe des Lebens. Und man startet meist in die Pubertät mit so ein paar hunderttausend Eiern. Und pro Zyklus ist es nicht nur so, dass ein Ei verbraucht wird, sondern es gehen so ein paar Dutzend ins Rennen an den Start. Und ein dominantes Ei setzt sich durch. Manchmal auch zwei oder drei Zwillinge, Drillinge, ne? Und die werden dann aber, die ins Rennen gegangen sind, die gehen dann zugrunde, die können dann nicht nochmal an den Start gehen. Und zusätzlich zu diesem Verbrauch an Eizellen und Follikeln ist es eben so, dass eben aber auch im Eierstock Eizellen abgebaut werden oder Follikel abgebaut werden im Alterungsprozess. Deswegen ja, wenn man so um die 50 ist oder 60, dann sind jetzt nur sehr vereinzelt Eizellen im Eierstock übrig.
Aha, und weil das nur noch so wenig sind, obwohl sie vielleicht noch intakt sind, kommt insgesamt weniger Hormon raus.
Das korreliert direkt mit der Hormonproduktion, ja.
Ah. Und wie beeinflusst jetzt der Zyklus den weiblichen Körper und auch die Seele?
Wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, dann weiß man vielleicht, dass dieser sich so in grob zwei Phasen unterteilt. Die erste Hälfte und die zweite Hälfte, die sogenannte Follikelphase und die Lutealphase. Und die zweite Phase sehen wir so ein bisschen kritischer, pessimistischer, und schreiben der zu, dass sie nicht so eine tolle Phase ist. Ich finde alle Phasen des Zyklus toll, aber sie sind unterschiedlich. Meistens ist es so, dass in der ersten Hälfte man vielleicht ein bisschen mehr Energie und Drive hat.
Follikelphase bedeutet, dass da jetzt gerade so ein Ei reift? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was ist die Follikelphase?
Genau, das ist die Phase, wo eben diese Eier ins Rennen gehen, also an den Start gehen, um dann ein dominantes Ei zu bilden beim Eisprung, was dann eben springen kann.
Also es herrscht Aufbruchstimmung.
Genau.
Gut.
Leistungssportlerinnen nutzen diese Phase auch für intensives Training und starkes Training. Und dann kommt der Eisprung und dann kommt eben die sogenannte Lutealphase, also die, die wir immer so mit PMS auch verbinden.
Also Luteal heißt dann Gelbkörperhormonphase.
Genau.
Weil, was ist mit dem?
Wenn das Ei gesprungen ist, das Ei hatte ja diese Hülle, den Follikel, also eine Eizelle liegt in einem Privat-Swimmingpool sozusagen, dem Follikel. Und der bleibt aber zurück im Eierstock und der wird so gelblich abgebaut. Deswegen heißt es Gelbkörperphase.
Aha, und Luteal ist dann der medizinische Begriff dafür. Okay, und dann sagst du, ist da PMS. Also da sind wir quasi traurig, da hat keine Befruchtung stattgefunden. Oder wie?
Das ist auch bei jeder unterschiedlich. Manche sagen, sie haben ein bisschen schlechte Laune oder sie essen mehr oder sie meckern mehr oder so. Ich sehe natürlich da sehr viel Potenzial in so einer Phase, weil man endlich mal sagen kann, was man sowieso immer blöd fand und vielleicht mit ein bisschen mehr sozusagen Durchsetzungsvermögen auch. Also ich finde diese Phase auch sehr gut und ich finde, man kann, wenn man jetzt nicht unter ganz schwerem PMS leidet, ne, oder PMDS, dann kann man vielleicht auch mal für sich den Nutzen davon sehen. Aber viele sagen natürlich, ja, mir geht's nicht gut. Und warum geht's den Menschen nicht gut? Weil wir in dieser zweiten Zyklusphase viel anfälliger sind für unregelmäßiges Essen, unregelmäßigen Schlaf und überhaupt Belastung. Das heißt, wie kann man vorbeugen? Regelmäßig essen, um nicht in so eine Unterzuckerung und dann in diesen Heißhunger zu kommen. Regelmäßig schlafen, vielleicht auch irgendwelche Partys oder so und Alkohol vor allem auch in dieser Phase vielleicht ein bisschen weniger, weil das wirkt direkt mindernd in der Gesundheit und auch Lebensqualität. Und vielleicht lieber in die erste Zeit des Zyklus verschieben. Also je regelmäßiger man lebt, desto leichter wird diese Phase auch einem von der Hand gehen. Das ist natürlich auch logisch, weil die Evolution sagt, jetzt muss hier eine Schwangerschaft sich einpflanzen und dann musst du bitte ein regelmäßiges, gutes Leben mit regelmäßig Essen, regelmäßig Schlaf und sozusagen einer gesunden Lebensweise haben.
Jetzt hast du gesagt, der Körper wünscht sich eigentlich, dass man auf den Körper achtet und regelmäßig isst und schläft. Das müsste eigentlich die erste Zyklushälfte besonders betreffen, weil doch da die Vorbereitung für die Schwangerschaft läuft. Jetzt hast du aber gesagt, nee, lieber in der zweiten Zyklushälfte besser auf sich aufpassen.
Ja, weil die zweite Zyklushälfte, da lagert man auch so Wasser ein und Leistungssportlerinnen sagen, und da gibt's auch Studien dazu, dass die zweite Zyklusphase zum Beispiel Verletzungen häufiger auftreten, ja, weil man eben so Wasser eingelagert hat, auch in Gelenke. Und diese erste Follikelphase, die geht da so ein bisschen unbemerkt im Körper vor sich, mehr so auch automatisch, da hat man mehr Energie und ist auch nicht so anfällig eben für einen unsteten Lebenswandel letztendlich. Mhm. Und wenn man möchte, kann man da eben sich ausleben und vielleicht so komplizierte Bewerbungsgespräche, wo man Forderungen stellen muss oder Gespräch mit Vorgesetzten in die zweite Zyklusphase, weil da ist man durchsetzungsfähiger und vielleicht auch nicht so harmoniebedürftig.
Man weiß ja, dass die Geschlechtshormone psychische Effekte auslösen und beim Progesteron, also das ist ja das Gelbkörperhormon, dann in der zweiten Zyklushälfte sagt man ja auch, es hat eine Teilwirkung wie Testosteron, also das eher männliche Hormon, das wir Frauen natürlich auch in kleinen Mengen haben, aber vielleicht erklärt es das, dass wir in der Zeit so ein bisschen mehr Wumms haben.
Ja. Das stimmt. Also ich persönlich, ich liebe meine zweite Zyklusphase. Ich finde es super, her damit. Es gibt Menschen, die das natürlich nicht so sehen. Aber ich glaube, dass wenn man das ein bisschen optimieren kann, dann geht es einem auch ein bisschen besser. Aber es gibt natürlich das schwere PMDS, diese richtige dysphorische Störung, die dann richtig auch in depressive Bereiche geht. Das ist natürlich dann was anderes. Und denen geht es dann wirklich schlecht. Und die brauchen wirklich auch eine Therapie und eine gute Anbindung ärztlich, damit sie eben zurechtkommen. Aber ansonsten, glaube ich, kann man den Zyklus ganz gut nutzen für die eigenen Zwecke.
Wann spricht man denn eigentlich von Zyklusschwankungen? Wir haben ja jetzt gelernt, es kann variieren und das ist auch durchaus normal. Aber wir reden ja auch über Krankheit und eine Zyklusschwankung geht vielleicht schon ein bisschen in die Richtung. Worauf muss man da achten?
Früher haben wir uns immer so an der breiten Masse verglichen und so. Aber wir kommen immer mehr in der Medizin dazu, dass wir individualisiert die Menschen betrachten. Und ich finde das toll, weil natürlich ist es viel richtiger, dass wenn eine Person einen 22-Tage-Zyklus hat immer, dann ist das für diese Person normal. Und dann kann sie aber, wenn sie auf einmal einen 50-Tage-Zyklus bekommt, dann ist irgendwas anders. Und dann kann man genauer hingucken, warum ist es so. Also lieber erstmal das Individuum betrachten. Und wenn es ganz unregelmäßig ist, also alle 14 Tage oder mal 5 Wochen, mal 3 Wochen, mal 7 Wochen oder die Menstruation bleibt aus, dann wären das Zyklusstörungen auch, die man weiter verfolgen müsste.
Und gehen die immer einher auch mit Hormonschwankungen oder ist das jetzt noch was anderes oder ist das eigentlich das Gleiche?
Das ist sehr ähnlich. Die Frage ist immer, wenn man eine vaginale Blutung hat, also eine Menstruation, dass man unterscheidet, schafft der Körper das, Eisprünge zu produzieren oder nicht? Und manchmal, wenn man eben so eine stark unterschiedlichen Zyklen hat, dann schafft der Körper das nicht, Eisprünge zu produzieren, hat aber trotzdem Östrogen und Progesteron oder zumindest Östrogen auch hoch, so dass man sagen kann, naja, man ist nicht automatisch, wenn man unregelmäßigen Zyklus hat, im Hormonentzug. Oder wenn man gar keine Blutung hat, heißt es nicht automatisch, dass man gar kein Östrogen hat. Das kann durchaus da sein, aber nicht ausreichen, um einen Zyklus zu produzieren.
Kannst du vielleicht jetzt so als Frauenärztin mal die häufigsten Zyklusstörungen genauer erklären?
Also es gibt unterschiedliche Gründe, die zu Zyklusveränderungen führen. Zum einen mal, wenn an der Gebärmutter Erkrankungen da sind, zum Beispiel Myome oder Polypen oder Endometriose, diese gutartige Erkrankung, die eben starke Regelschmerzen macht. Und dann gibt es Hormonveränderungen im Körper. Also es gibt ja noch weitere hormonproduzierende Organe, zum Beispiel die Schilddrüse. Und wenn die Schilddrüse krank ist, kann auch die Hormonproduktion der Eierstöcke krank werden. Oder wenn zu viel Prolaktin aus dem Gehirn kommt, das ist ein weiteres Hormon, was auf die Brust wirkt.
Die Hirnanhangsdrüse.
Genau. Dann kann es sein, dass eben auch der Eierstock durcheinander kommt. Oder wenn der Eierstock nicht mehr genügend Follikel hat, das kann auch im jüngeren Alter schon passieren, also eine vorzeitige Menopause auftritt bei 1% der Frauen.
Also zum Beispiel mit Ende 30 schon oder Anfang 40.
Ja, oder es gibt es auch bei ganz jungen Mädchen sogar schon, dass der Eierstock eben zu wenig Follikel insgesamt hat und dass die Eierstockfunktion entweder gar nicht anspringt oder kurz anspringt, 1-2 Jahre und dann wieder aufhört. Da machen die tolle Dr. Schaudig und Dr. Schwenkhagen aus Hamburg ein Register auf, dass wir mal verstehen, wie viele Menschen sind davon betroffen. Wir gehen davon aus, dass 1% der Frauen vor dem 40. Lebensjahr aufhört zu bluten. Ja, also eine vorzeitige Menopause hat. Aber so genau wissen wir es für Deutschland gar nicht. Deswegen werden diese Daten gerade erhoben. Aber das sollte man immer mitdenken, wenn die Menstruation ausbleibt oder unregelmäßig wird, dass man einmal checkt, ob nicht eine vorzeitige Menopause dahinter steckt. Das kann man durch eine Blutuntersuchung rausfinden. So, und dann gibt es auch so Erkrankungen des Körpers, der Leber oder genetische Erkrankungen, die eben zu Zyklusveränderungen führen. Und das ganz große Feld auch der Ernährung, hatten wir jetzt schon gesagt. Also es gibt Menschen mit Essstörungen, die eben mit Absicht nicht essen oder Essen erbrechen. Und das gefällt dem Eierstock nicht. Und da kann der Zyklus dann ausbleiben.
Endometriose kann sich auf viele Bereiche des Lebens auswirken. Die Symptome sind schmerzhaft und belastend. Dabei ist es oft nicht leicht, die richtige Unterstützung zu finden. Femna hilft dir, besser mit den Herausforderungen der Erkrankung umzugehen und mehr Balance in deinen Alltag zu bringen. Für TK-Versicherte ist dieses Angebot kostenlos.
Und dann gibt es ja noch diese Giga-Monster-Blutungen, die auch nie aufhören und so, die ganz oft Frauen in der Perimenopause erleben. Was ist das?
Ja, die sogenannte Hypermenorrhoe, also wenn die Blutung richtig stark ist, wenn sie so die Beine runterläuft, wirklich, ja. Oder die Frauen, die sagen dann häufig, oh, ich bin auf der Arbeit oder irgendwie unterwegs, die ganze Hose ist nass und mit Menstruationsflüssigkeit voll und das ist natürlich unangenehm und unberechenbar auch und wirklich für die ganz, ganz nervig, die Menstruationsprodukte reichen nicht aus, um die Flüssigkeit aufzufangen. Das hat unterschiedliche Ursachen. Das kann zum einen daran liegen, dass man Myome hat, also diese gutartigen Muskelknoten.
In der Gebärmutter, da zieht sich dann die Gebärmutter nicht mehr so gut zusammen oder so und dann kann sie nicht gut aufhören zu bluten.
Genau, und die Myome, die sind ja so eine Muskelknoten, die speichern auch Blut, die sind so wie ein Schwamm in der Gebärmutter. Und wenn dann die Menstruation kommt, dann wringt sich dieser Schwamm aus und es kommt eben zu einer starken, starken Blutung. Oder Frauen mit Polypen, ganz selten ist auch ein Tumor eine Ursache.
Polypen sind Ausstülpungen der Schleimhaut?
Ja, genau, so wie längere Warzen könnte man sagen, so ungefähr, aber nichts Schlimmes. Und dann gibt es aber noch Frauen, bei denen das einfach so ist, die einfach, wie sagen wir mal, so eine hyperaktive Gebärmutter haben. Da ist gar nichts krank, außer dass die Gebärmutter jedes Mal, wenn sie bluten, wie verrückt eben Menstruationsflüssigkeit von sich gibt. Und das führt dann zum Teil auch zu Eisenspeicherproblemen, also nicht genug Eisen, zu Antriebsstörungen, die werden schwach, die, bis hin zu Depressionen sogar.
Und dann gibt es noch diese persistierenden Follikelzysten, wo es zu so einer Dauerblutung kommt.
Da ist es so, dass der Eisprung irgendwie stattfindet, aber nicht richtig. Also, dass das Ei hängen bleibt letztendlich, muss man sagen. Ja, das schafft es also nicht, aus dem Eierstock raus befördert zu werden. Und bleibt dann sozusagen im Eierstock und dann entsteht eben auch wirklich wie so eine Zyste. Also da füllt sich dann dieser Follikel mit Wasser. Wasser wird größer, größer, größer und produziert die ganze Zeit Hormone, also Östrogen. Und das wirkt stark auf die Gebärmutterschleimhaut und führt dann eben zu einer stärkeren Blutung. Und da kann man entweder abwarten, häufig geht es von alleine weg, oder wenn es doch sehr viel Blut ist, dann kann man Medikamente nehmen. Und ganz selten muss man diese Zyste rausnehmen mit einer Operation.
Ich höre jetzt schon, also Östrogen stimuliert die Schleimhaut der Gebärmutter und Progesteron?
Progesteron wandelt sie um und macht sie so, also Progesteron ist ja das schwangerschaftsvorbereitende Hormon und macht die so schön flauschig und baut sie so ein bisschen um, die Schleimhaut.
Und wann blutet das dann ab?
Es blutet ab, wenn Östrogen und Progesteron niedrig werden. Also das sinkt dann im Laufe des Zyklus, wenn keine Schwangerschaft eintritt. Und dann ist es kurz vor der Menstruation, sind Progesteron und Östrogen relativ niedrig. Und dann kann der Körper die Schleimhaut abstoßen. Das finde ich auch interessant. Es ist ja gar kein richtiges Blut, was da rauskommt, sondern es ist Menstruationsflüssigkeit, die besteht aus Gebärmutter, also wirklich der Gebärmutterschleimhaut, dann Schleim und dann doch ein bisschen Blut, ungerinnbares Blut, also ohne Gerinnungsfaktoren. Auch total spektakulär, wie ich finde, wie der Körper das gemacht hat, weil wenn das gerinnbares Blut wäre, so wie normales Blut, dann würde es ja auf dem Weg verstopfen und die Gebärmutter verstopfen mit eben geronnenem Blut. Das geht natürlich nicht.
Manchmal ist das Blut schwabbelig, glibberig, weil...
Genauso Koagel, die dann rauskommen, berichten manche Frauen.
Also Gerinnungsknubbel, aber es sind gar keine, sondern...
Nee, das ist Blut, was sich so zusammenlegt und dann so physikalisch wie so einen kleinen Ball oder einen Würfel bildet und dann kommt es eben so schwallartig raus.
Ne? Aber das ist dann nicht wie Thrombose, sondern das ist eigentlich eben mit so Schleim und Glibber und das ist gar nicht immer alles geronnenes Blut.
Nee, das ist kein geronnenes Blut, sondern das ist die Menstruationsflüssigkeit, die sich dann den Molekülen so vernetzt, dass es ein physikalisch relativ symmetrisches Gebilde bildet und dann eben aus der Vagina herauskommt.
Nennen wir es Menstruationspudding.
Ja, genau.
Die hormonellen Verhütungsmittel, die müssen wir jetzt unbedingt besprechen. Wie beeinflussen die unseren Zyklus?
Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Pille. Die besteht ja aus unterschiedlichen Hormonen. Es gibt so zwei Hauptpillen. Einmal die, die nur mit Gelbkörperhormonen kommt und einmal die mit Gelbkörperhormonen und Östrogene. Und da gibt es also den Unterschied, dass die vom Nebenwirkungsprofil ein bisschen anders sind. Die mit dem einen Wirkstoff ist natürlich ein bisschen nebenwirkungsärmer, weil eben weniger Medikament. Die Pille ist ja ein Medikament. Und die andere, die beide Hormone hat, die wirkt dann eben aber auch auf den ganzen Körper. Und beide Pillen führen dazu, dass der Eisprung ausbleibt und dass man eben eine Verhütung hat, dann auch über andere Mechanismen, also zum Beispiel, dass der sogenannte Cervix-Schleim, der in dem Gebärmuttereingang liegt, dass der ein bisschen dicker wird und eben Spermium nicht durchkommt. Was man jetzt sagen kann, ist, dass die Pille Nebenwirkungen hat, die man wissen sollte, wenn man sie nimmt und die eben auch auf den Zyklus wirken.
Welche Nebenwirkungen würdest du jetzt als wichtig empfinden?
Also die Hauptnebenwirkungen, die man wissen sollte, wenn man die Pille einnimmt, sind, dass die Pille Thrombose hervorrufen kann. Also besonders die mit den zwei Wirkstoffen, die andere eher nicht. Mit dem einen, mit dem Gelbkörperhormon, die nicht. Und es kann aber auch zu Libidoverlust führen. Und es kann zu depressiven Veränderungen kommen oder sogar Depressionen eben durch das Gelbkörperhormon. Und das sollte man vielleicht wissen. Und besonders auch Libido. Ne? Man nimmt ein Medikament, um Sex zu haben letztendlich, ohne Schwangerschaft. Und dann senkt es die Libido. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen hinderlich am Ende des Tages. Und was auch nicht geklärt ist, ist, ob wir diese Blutung, die wir unter der Pille haben, wenn wir sie absetzen, also wir machen ja dann eine Pause oder es gibt eine wirkstofffreie Zeit, ob die wirklich notwendig ist. Wahrscheinlich ist die gar nicht notwendig, weil wenn ich meiner Oma die Pille geben würde, würde die auch bluten. Also das ist kein Rückschluss möglich von dieser Pillenblutung auf die Gesundheit des Körpers. Die ist einfach nicht notwendig, diese Blutung.
Es gibt ja unterschiedliche Gelbkörperhormonpillen und du hast gesagt, die sind an sich auch vielleicht etwas besser verträglich, weil da eben jetzt nicht noch Östrogen und Top dabei ist. Und die wählt man sogar für extra spezielle Frauenleiden aus. Kannst du da nochmal Nachhilfe geben?
Die Erkrankung Endometriose, also diese Erkrankung, wo man eben starke Menstruationsschmerzen hat und ganz vielfältige Symptome, die besteht ja darin, dass kleine Schleimhautinseln im Körper sind an Stellen, wo sie nicht hingehören. Also wie so, sagen wir mal, kleine Gebärmütter außerhalb der Gebärmütter. Und die bluten immer mit, wenn man menstruiert. Und das tut natürlich unfassbar doll weh. Und jetzt, wenn man Gelbkörperhormone gibt, und zwar bestimmte Gelbkörperhormone, dann werden diese Herde, diese kleinen Inseln eingefroren bzw. abgebaut und bluten eben nicht mit. Und das ist dann eben gut gegen die Symptome.
Als Hautärztin sehe ich ja ganz oft, dass Frauen Haarausfall bekommen oder fettige Haut und Pickel. Und das kann dann halt auch mal an dem Levonorgestrel liegen, also dem eigentlich sehr beliebten Gelbkörperhormon, was auch in der Hormonspirale drin ist oder auch eben in Pillen, wo eben nur ein Wirkstoff drin ist. Und da sehe ich eben diese vermännlichende Nebenwirkung. Und das ist eben nicht für jede Frau geeignet. Also genau. Die können toll sein, aber sie können halt doch auch unerfreuliche Nebenwirkungen haben.
Hautnebenwirkungen hat man oft nicht ganz so auf dem Schirm und die Frauen finden es sehr, sehr lästig. Aber auch da kann man gucken mit einer anderen Pille, die ein bisschen auch auf die Haut abzielt, eben eine Linderung schaffen.
Ja. Genau, mit androgenen Gelbkörperhormonen. Ja. Es gibt nämlich, und das ist so das Faszinierende an den Hormonen ja, welche, die wirken ein bisschen wie männliche Hormone und welche, die wirken wie antimännliche Hormone. Mhm. Und manche wirken entwässernd. Also da kann man sich mit euch Frauenärzten, glaube ich, ganz lange drüber unterhalten und dann das individuell richtige Produkt finden. Wenn man die Pille oder das Verhütungsmittel absetzt, beschreiben viele Frauen, dass sie dann erstmal nicht so richtig reinkommen in den Zyklus. Dabei ist das eigentlich nicht so vorgesehen. Also was ist normal nach Absetzen des Verhütungsmittels?
Also es kann bis zu dem Jahr dauern nach dem Absetzen der Pille, dass der Zyklus wieder eintritt. Bei den meisten Frauen kommt er aber innerhalb der ersten 3 Monate wieder. Sagen wir mal so, wenn nach 6 Monaten keine Menstruation da ist, dann könnte man sich mit seiner Gynäkologin besprechen und einmal gucken, woran liegt es? Habe ich eine unentdeckte Fehlfunktion? Also ist irgendwas wirklich nicht in Ordnung? Oder braucht der Körper einfach ein bisschen, bis dieser Zyklus wieder anspringt?
Gibt man dem dann auch ein Medikament zum Wiederanspringen?
Kann man machen, ist aber meistens dann ein bisschen künstlich. Die Frage ist, wie schafft der Körper es alleine? Mhm. Dann könnte man erstmal auch den Lebensstil angucken, wenn alles in Ordnung ist sonst, und gucken über einen steten Lebenswandel, wie man vielleicht die Eierstöcke und das Gehirn so ein bisschen anregen kann.
Mhm. Wie sieht's aus mit Stress? Was macht das mit unserem Zyklus?
Das kann auch zu Zyklusveränderungen kommen. Richtiger Stress für den Körper ist so Krieg, Fluchterfahrung, Trauma, ne? Missbrauch oder sowas. Und wir haben Stress einerseits, andererseits. Ne? Stress ist schon auch wichtig für uns. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit nur auf der Couch Netflix, dann wäre das auch nicht, das hat die Evolution, findet sie auch nicht so gut. So ein bisschen Stress muss schon sein. Das ist natürlich aber individuell auch unterschiedlich, wie Stress aufgefasst wird, wie negativ oder positiv er belegt ist und wie ausgeprägt auch.
Mhm. Cortisol ist ja so das klassische Stresshormon. Hat das auch einen Einfluss direkt dann auch auf die Geschlechtshormone?
Das Areal, was im Gehirn zuständig ist, das spielt nicht nur eine Rolle für den Eierstock, sondern eben auch für die Schilddrüse, für die Nebenniere, für das Cortisol. Und deswegen hängt das alles doch miteinander zusammen. Und unterschiedliche Hormone im Körper, also Schilddrüsenhormone oder Stresshormone wie Cortisol, können auch den Zyklus beeinflussen.
Dann gibt es ja noch die Umweltfaktoren, zum Beispiel Mikroplastik, Schwermetalle oder sogenannte endokrine Disruptoren, also Stoffe aus der Umwelt, die einen Hormoneffekt haben. Seht ihr da als Gynäkologen eine Veränderung? Wird das diskutiert in eurer Branche?
Mikroplastik zum Beispiel ist ein Thema, weil Mikroplastik findet sich in menschlichen Körpern. Also wenn wir jetzt einen menschlichen Körper untersuchen, dann hat er zu einem gewissen Anteil Mikroplastik, das sich sogar auch in die Plazenta transferiert bei Schwangeren. Also das mit dem Plastik ist so eine Sache. Letztendlich gibt es da auch zu wenig Studien, um sagen zu können, wie schädlich ist das wirklich oder was bedeutet das wirklich für uns oder für die nachfolgenden Generationen. Ne? Und diese ganzen anderen Stoffe, Schwermetalle zum Beispiel auch. Also man muss schon sehr viel Schwermetall sozusagen in den Körper aufnehmen, dass es wirklich dann auch eine Zyklusveränderung gibt. Das schafft man meistens nicht. Aber trotzdem ist es natürlich ein Gesundheitsfaktor, diese ganzen Stoffe, denen wir ausgesetzt sind als, sagen wir mal, moderne Menschen oder in unserer Zeit. Und das ist gut, wenn man da genauer hinguckt.
Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen den Zyklusschwankungen und der Fruchtbarkeit? Ist das schwieriger, dann schwanger zu werden?
Ja, das kann schwieriger werden, weil man ja den Zyklus auch einen Tick schlechter berechnen kann. Also die Frage ist ja immer, wann entstehen Eisprünge und wie zuverlässig kann ich an diesen Tagen, wo die Eisprünge sind, eben auch sexuell aktiv sein. Deswegen kann das dann schwieriger werden.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Die Zykluslänge kann von Monat zu Monat variieren.
Definitiv. Also wir sind zwar schon so ein kleines Uhrwerk, aber ein paar Tage Unterschied ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ganz physiologisch.
Mythos Nummer 2. Der Eisprung ist der fruchtbarste Tag im Zyklus.
Schön wäre es, weil dann könnten wir das noch viel besser berechnen und bräuchten nur an diesem Tag eben vielleicht Verhütung. Aber man hat einen Tick vorher und auch danach noch eine Fruchtbarkeit und braucht dann eben eine Verhütung, wenn man keine Schwangerschaft möchte.
Mythos Nummer 3. Unregelmäßigkeiten im Zyklus können ein Hinweis auf eine Erkrankung sein.
Das schon. Also man kann vom Zyklus sehr viel von seiner Gesundheit, seiner körperlichen ablesen. Und natürlich sind die meisten Frauen auch Zyklusspezialistinnen. Und es gibt tolle Menstruations-Apps oder Kalender, wo man eben das eintragen kann. Und ich glaube, je besser man den Zyklus lesen kann, desto mehr gewinnt man auch für seine eigene Gesundheit dadurch.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Wir wissen ja jetzt, Zyklusschwankungen haben unterschiedliche Ursachen und auch unterschiedliche Folgen und dass sie auch durchaus ganz normal sein können. Wann also wären Zyklusschwankungen behandlungsbedürftig?
Man kann so ungefähr sagen, wenn man weniger als 6-mal pro Jahr menstruiert, dann sollte man sich mal mit seiner Gynäkologin besprechen. Warum ist das so? Oder wenn plötzlich eine Änderung des individuellen Menstruationsschemas passiert. Also wenn ich immer ungefähr 22 bis 27 Tageszyklen hatte und auf einmal habe ich aber 50 Tageszyklen oder mal 10 Tage oder so, dann ist irgendwas durcheinander gekommen und es ist besser, wenn man nochmal genauer hinguckt.
Ich finde das ganz interessant, dass du das sagst. Es gibt nämlich in der Medizin noch eine Parallele. Da sagt man, eine Änderung der Stuhlgewohnheiten ist immer ein Alarmzeichen. Mhm. Also wenn jemand immer regelmäßig aufs Klo geht und plötzlich Durchfall hat oder immer Verstopfung hat und dann Durchfall hat oder sowas, ne, also irgendwas verändert sich, dann ist es ein Alarmzeichen. Aber wenn immer alles so ein bisschen schwierig ist wie sonst, ja, dann genau, ist man nicht nervös. Und das kann man jetzt tatsächlich auch über die Zyklusschwankungen sagen. Also eine Änderung der Zyklusgewohnheiten.
Ja, genau. So, und das kann man sogar über die Menstruationsflüssigkeit sagen und diese Funktionen der Frau, genau.
Also wenn wir sehen, dass die Menstruationsflüssigkeit anders aussieht, anders riecht, eine andere Konsistenz hat.
Genau. Oder plötzlich ganz viel stärker ist. Oder plötzlich ganz viel schwächer. Dann mit der Gynäkologin unterhalten.
Frauen beschreiben oft eine Veränderung der Farbe tatsächlich des Menstruationsbluts in hellrot oder in dunkelbraun. Was sagt uns das?
Genau, die Menstruationsflüssigkeit verändert ihre Farbe im Verlauf der Menstruation. Deswegen finde ich zum Beispiel das Menstruationsprodukt Menstruationstasse toll, weil da kann man mal ein Gefühl für die Flüssigkeit auch bekommen und mal selber auch verstehen, dass zum Beispiel die Blutung am Anfang heller ist und dann dunkler wird, der Eisengehalt steigt. Da kann man sehr viel ablesen daran, finde ich. Und auch die Konsistenz verändert sich. Also die Menstruation wird dickflüssiger zum Ende des Zyklus.
Und da gibt es ja noch diese Östrogendominanz in der Perimenopause. Ja. Und die führt ja manchmal zu ganz hell leuchtend rotem Blut, wie neonrotes Blut, oder?
Dieses Östrogen befeuert die Gebärmutterschleimhaut und die bauscht sich sehr auf. Und wenn die dann abgestoßen wird, dann ist es eben doch sehr blutdurchtränkt und dann helleres Blut.
Und Schmierblutungen sind oft braun oder auch Zwischenblutungen. Warum das?
Weil das eben nur so ein Stückchen von der Gebärmutterschleimhaut betrifft, vielleicht nicht die gesamte Gebärmutterschleimhaut und dann eben nicht eine originäre, starke Menstruation hervorruft.
Gibt es denn auch irgendwelche positiven Aspekte an Zyklusschwankungen?
Ich glaube, es hilft auch, die Zyklusschwankung so zu interpretieren, als würde uns der Körper ein Zeichen geben wollen damit, dass da eben etwas ist und dass man da vielleicht nochmal genauer hinguckt. Also eine Kommunikation mit dem Körper.
Sehr gut. Was würde passieren, wenn wir das alles ignorieren? Gibt es da langfristige Risiken bei Zyklusschwankungen?
Es kommt ein bisschen darauf an, was dahinter steckt. Und ist es immer ein bisschen besser, das zu wissen und dann zu gucken, ist es notwendig, das zu therapieren? Oder ist es eine vorübergehende Erscheinung, die sich wieder gibt, wenn ich irgendwas zum Beispiel an meinem Lebensstil modifiziere oder etwas anderes ändere?
Weil wir in einem Gesundheits- und Präventionspodcast sind, könntest du ja auch an dieser Stelle mal sagen, wie oft eine Frau zur Vorsorge gehen soll und was da unbedingt laufen soll. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einnorden.
Also ist es gut, wenn man einmal im Jahr zu seiner Gynäkologin geht und einen Krebsvorsorgeabstrich durchführen lässt. Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich geworden. Ab dem 35. Lebensjahr braucht man nur noch alle 3 Jahre gehen, weil da ein HPV-Test und ein Krebsvorsorgeabstrich genommen
HPV
wird.
HPV ist ja das humane Papillomvirus, der Abstrich. Und dadurch, dass ja jetzt geimpft wird, sind Gott sei Dank die Entartungen seltener geworden, weshalb man gesagt hat, okay, dann braucht man das auch nicht mehr so oft zu prüfen.
Es liegt nicht ganz direkt an der Impfung, weil die Impfung ist leider nur so 44% der Mädchen und bei den Jungs ist noch weniger. Aber es liegt natürlich trotzdem an unserem starken Präventionsprogramm, das wir haben, also dieser guten Krebsvorsorge. Und vor allem liegt es aber auch daran, dass HPV früher im Leben auftritt. Also wenn man 20 ist, ist die Rate von HPV-infizierten Menschen einfach viel höher und das führt dann eben zum Beispiel zu Gebärmutterhalskrebs. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also einmal im Jahr zur Gynäkologin ist super. Vor dem 30. Lebensjahr, ab dem 30. Lebensjahr wird die Brust abgetastet. Ab dem 50. Lebensjahr wird man zum Mammographie-Screening eingeladen, also der Vorsorge. Also man kann gynäkologisch sehr viel tun, um gesund zu bleiben. Und ich glaube, es lohnt sich, da auch im Kontakt zu bleiben mit seiner Gynäkologin und zu gucken, welche Lebensphasen kann ich wie stärken und gesund bleiben.
Mhm. Wenn eine Frau Kinderwunsch hat und unter Zyklusschwankungen vielleicht natürlicherweise leidet, gibt es da Tipps, was sie tun kann? Du hast ja schon über Lebensstil gesprochen, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter werden.
Erstmal kann man ganz viel selber tun. Man kann gucken, welche Stressfaktoren habe ich und kann ich die reduzieren. Yoga hilft interessanterweise. Da gibt es Studien, die haben untersucht, dass Yoga regulierend auf den Zyklus wirkt. Also genauso wie Bewegung, also viel spazieren gehen, Sport auch oder autogenes Training mit Entspannungsübungen. Was auch immer gut ist, ist Vitamin, seinen Vitaminhaushalt zu checken. Vitamin B6 wirkt direkt auch auf den Zyklus. Und man könnte auch, wenn das alles nicht geholfen hat, dann zum Beispiel Mönchspfeffer, das ist eine pflanzliche Behandlung, nehmen, die eben auch dazu führt, dass der Zyklus sich wieder eintaktet.
Mhm. Vitamin D wahrscheinlich auch
Vitamin
ein guter
D
Tipp,
ist
ne?
Vitamin D sowieso, das ja, ja in den Wintermonaten ganz unbedingt.
Genau, also wir finden ja immer ganz gut so 1000 bis 4000 Einheiten am Tag, gerne in Kombination mit Vitamin K2. Jeder Mensch nimmt das ein bisschen unterschiedlich auf, deswegen kann es auch, wie du richtig sagst, sinnvoll sein, das mal zu messen. Mhm. Das ist natürlich eine Selbstzahlerleistung, aber steigert einfach die persönliche Sicherheit, das kann man sich schon mal gönnen, damit man einfach einmal weiß, ja, nehme ich denn jetzt eher 1000, 2000 oder 3000 Einheiten oder 2500 und man kann sich Vitamin D ja auch rezeptfrei holen in Kombination mit K2. Da kann man in der Apotheke oder bei guten Supplementherstellern sich ein bisschen unterstützen. Und ich finde ja als Ernährungsmedizinerin, weil ich das auch tatsächlich regelmäßig messe, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer ist das auch. Weil die Leute ja eben dann doch nicht so viel sich in die Sonne legen sollen. Die Vernünftigen passen ja auf wegen Hautkrebs und so. Aber finde ich gut, dass du darauf hinweist. Und B6 ist sehr interessant. In der Dermatologie profitieren die Patienten auch immer von Omega-3-Fettsäuren, weil die so schön antientzündlich sind. Wie ist es in deinem Fach?
Auch in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel kann man Omega-3-Fettsäuren dazunehmen und dann eine Regulation auf den Zyklus beobachten oder vielleicht sogar Auswirkungen auf die eigene Lebensqualität.
Würden wir das dann einfach nicht die ganze Zeit durchnehmen wollen? Dann müssen wir nicht extra in der zweiten Zyklushälfte beginnen?
Kann man auch machen. Also es lohnt sich auch bei Omega-3-Fettsäuren hinzugucken, wie ist meine eigene Aufnahme durch meine Nahrung und was kann ich tun und wenn ich dann nicht genug aufnehme, wo kriege ich es her?
Genau, am besten Fischöl oder Algenöl, aber da muss man immer auf EPA achten, dass das genug drin ist und DHA, 1 Gramm am Tag.
Schön.
Und wie sieht's aus mit anderen Faktoren, Eiweiß meinetwegen, Protein ist ja jetzt in aller Munde.
Frauen in der Perimenopause oder Menopause brauchen mehr Protein in der Nahrung, also brauchen einen Tick weniger Kalorien insgesamt. Aber wenn sie können, eben mehr Protein, weil besonders in dieser Lebensphase ist es wichtig, die Muskel und Muskelbildung zu unterstützen. Also wenn man mehr Protein nimmt und es mit ein bisschen Muskeltraining verbindet, dann ist es direkt gut für die Gesundheit und direkt gut für die Knochen.
Gibt es Tipps zur sportlichen Betätigung während des Zyklus? Also gibt es sozusagen Hinweise auf, dass man da mehr Kraft oder mehr Ausdauer macht oder vielleicht einfach nur mal spaziert?
Früher hat man den Zyklus gar nicht mitgedacht bei Leistungssport oder bei Sport. Und jetzt kommt man immer mehr dazu zu sagen, okay, es ist gut, wenn wir den Zyklus beachten beim Training, weil wir dann zum einen die Verletzungsgefahr senken und zum anderen aber auch die Ressourcen des Körpers gut ausschöpfen im Sinne von optimiertes Training. Und das bedeutet für Leistungssportlerinnen, dass sie modifiziert auch trainieren, dass sie zum Beispiel so belastende Trainingseinheiten eher in die erste Zyklusphase shiften, also Training, was auch Verletzungsgefahr birgt, und dann in die zweite eher eben langsamere Trainingseinheiten, die mit weniger Verletzungsrisiko behaftet sind, zum Beispiel Krafttraining oder Schwimmen oder so. Und das kann man für sich selbst so ein bisschen modifizieren, dass man das mitdenkt und dann eben vielleicht die schnellen Sportarten in die erste Zyklushälfte packt.
Liebe Mandy, das war sehr interessant. Bitte dein Schlusswort.
Ja, vielen Dank, Jael, dass ich mit dir über den Zyklus sprechen durfte. Ich finde natürlich als Gynäkologin, der Zyklus ist eine Urkraft und die Quelle all unseres Lebens und natürlich etwas, was sehr besonders und auch stark ist und was viel zu oft ein bisschen negativ belegt wird. Deswegen tun wir gut daran, wenn wir darüber sprechen und dem Zyklus die Bedeutung zumessen und auch die Wertschätzung, die er verdient.
Toll gesagt. Vielen Dank, Frau Professor Mandy Mangler, für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Und wenn dir unser Podcast gefällt, hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Hast du Fragen, Kritik oder Themenvorschläge, nutze einfach unsere E-Mail podcast@tk.de oder geh auf die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.